Herzlich willkommen. Sicherlich sage ich euch nicht unbedingt was ganz Neues, aber vielleicht ist es als Wiederholung noch einmal wichtig und erkenntnisreich. Im Mittelpunkt unseres Lebens hier in diesem Zentrum steht die Praxis. Und wenn ich sage in unserem Leben, dann meine ich das immer. Ob nun einige Menschen dazukommen unter einem bestimmten Thema und das wird dann Retreat genannt, oder ob einfach Menschen kommen, die gerne mal herkommen und die nennen wir dann Gäste, oder ob wir, die wir hier längere Zeit leben, einfach hier sind, wir haben immer das gleiche Leben. Und im Mittelpunkt dieses Lebens steht die Praxis. Und die Praxis deswegen, weil wir dadurch die grundlegendste geistige Fähigkeit des Menschen, nämlich das Bewusstsein, aktivieren. Aus einem bestimmten Grund. Und wir beschreiben die verschiedenen Elemente, die zu diesem Bewusstsein führen, also zur Aktivierung des Bewusstseins führen oder zur Aktivierung des Bewusstseins notwendig sind, so einfach wie es irgendwie möglich ist. Und diese Elemente sind relativ einfach aufgebaut. Und zwar ganz einfach deswegen, weil es praktiziert werden soll. Ja. Und zwar nicht nur von denjenigen, die hier sind, sondern von euch zu Hause. Das ist das Hauptanliegen. Was wir hier tun, ist nicht irgendeine, wie auch immer geartete, spirituelle, besondere Praxis, sondern ein Lebensstil. Eine Art und Weise im und mit dem Leben zu sein, das zunehmend von Bewusstheit getragen wird. Und deswegen gehe ich jetzt noch mal ganz kurz durch, sodass jeder vielleicht noch mal für sich nachprüft: Ja, das kann ich zu Hause machen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie da mal in dem Zentrum gewesen bin und mich im schlimmsten Falle auch noch als Buddhist bezeichne, sondern einfach, weil es gut ist. Wenn ich das tue, dann bewegt sich etwas in meinem Leben, dann erlebe ich mein Leben anders, nämlich bewusster. Und bewusster sich zu erleben, das werden wir dann nach einer gewissen Zeit merken, fühlt sich gut an. Das erste Element ist, dass wir uns Raum geben. Und wenn ich sage Raum geben, meine ich damit, dass wir aus dem Hetzen herauskommen, aus dem Stress herauskommen, dass wir uns den Raum geben, wie soll ich sagen, die Zeit auch nehmen für eine gewisse Fürsorge für uns. Ich bemühe mich, also I care dafür, dass ich mich überhaupt in die Lage versetze, diese Bewusstheit zu erleben und zu aktivieren. Das ist den meisten Menschen heute in dieser Form der Gesellschaft entweder nicht bewusst oder sie meinen, es geht nicht. Und deswegen sage ich, dann sind es eben nur kleine Momente. Mal hier, mal 2 Minuten tief durchatmen, da mal vielleicht ein bisschen länger auf der Toilette sitzen, ne? Als kleine Entschuldigung. Vielleicht auch mal einen Spaziergang zu machen. Die Tage hat uns jemand erzählt, der war das eine Mal da und dann kam er wieder und sagte, also was ich schon mal gemacht habe, ich habe bisher immer gedacht, ich muss unbedingt die 8 Uhr Nachrichten sehen, Tagesschau. Ja. Und dann habe ich festgestellt, also eigentlich ist das nur eine ziemlich nervige Angelegenheit und beschäftigt sowohl meinen Geist bis hin in meinen Schlaf. Anstatt um 8 Uhr mich vor den Fernseher zu setzen, setze ich mich still hin. Er hat das dann Meditation genannt, das muss man gar nicht. Man kann einfach sagen, jetzt komme ich zu mir, jetzt bin ich da, jetzt gebe ich mir Raum. Und er hat gesagt, das hat unglaublich in seinem Leben geändert. Das meine ich damit. Und der Überbegriff, den ich dafür benutze, das habe ich eben gesagt, heißt Care. Wenn ich mit diesem Care nicht beginne, passiert nichts mehr. Ich habe das auch ein paar Mal so erwähnt, es muss mich sozusagen bewegen, dass ich das möchte. Ich muss eine Intention haben. Wenn ich die Intention habe, immer alles zu machen, beschäftigt zu sein, damit auch alle Welt weiß, wie wichtig ich bin, dann mache ich eben das. Das ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich eben das Leben und nicht das, was ich haben könnte und wonach ich mich möglicherweise sehne. An der Stelle stehen viele, viele Menschen sehr hilflos. Sie kommen dann hier hin, üben das alles ein kleines bisschen, sagen, das ist aber ganz toll und ist auch ganz prima. Aber zu Hause geht das nicht. Doch, es geht. Nicht in der Form. Ja. Aber man kann zum Beispiel, anstatt morgens gleich die Zeitung zu lesen und schon mal die Nachrichten anzuhören, um zu hören, wie sich Putin nun verhält, kann man das auch alles mal sein lassen. Das war nämlich gestern auch schon so. Aber selbst dann sage ich, okay, ich stehe 5 Minuten früher auf oder 10 Minuten früher auf und setze mich ein bisschen hin. Und dann fange ich den Tag an. Und schon hat sich die Sache wieder geändert. Das meine ich damit. Ein bisschen kreativ sein und es entstehen Freiräume, die ich nicht gesehen habe, weil ich sie nicht wollte. Das muss ich ehrlich sagen. Ja. Selbst wir hier müssen uns oft genug, ich will nicht sagen anstrengen, aber schon mal genauer hingucken. Moment mal, jetzt brauche ich ein bisschen Pause. Jetzt muss ich mich was zurückziehen. Jetzt muss ich ein bisschen Luft haben. Ja. An dieser Stelle weist zum Beispiel Professor Hüther immer wieder darauf hin, je mehr Stress ich habe, und ich gehe jetzt so mit der Hand runter, umso weniger Geist habe ich zur Verfügung. Ich greife immer mehr auf die angelernten Programme zurück, bis ich zum Schluss auf die sogenannten Notfallprogramme zurückgreife. Jemand, der völlig gestresst ist und im Burnout ist, kann nichts anderes als um sich schlagen. Und das meine ich nicht im Büro oder im Beruf nur, sondern auch innerlich im Leben, in seinem eigenen Leben, wenn ich mich also ständig emotional unter Druck setze, bleibt mir nichts anderes übrig als das bisschen Energie, was ich noch fürs Leben brauche. Aber viel mehr nicht. An dieser Stelle ist also die erste Herausforderung und auch die Aufforderung für euch alle, für uns alle, uns den Raum zu geben, ab und zu ein bisschen zurückzutreten, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen oder was auch immer anliegt oder einfach mal still sein und wenn es nur für ein paar Minuten sind. Nicht aufgrund irgendwelcher großartigen gedanklichen Leistungen, jetzt bin ich aber spirituell und wenn ich jetzt noch 5 Minuten länger sitze, bin ich auch noch erleuchtet. Das stimmt alles nicht. Es ist nichts anderes als ein Stückchen Fürsorge für mich und für meinen Geist. Und dann kann ich beginnen, mich um diesen Geist in gewisser Weise zu kümmern, weil er jetzt sozusagen zur Verfügung steht. Und dann mache ich als nächstes, dass ich immer wieder Körper und Geist miteinander verbinde und mir bewusst bin, was ich jetzt im Moment tue. Das ist eine gewaltige Leistung. Das hört sich so albern an. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Und vielleicht klappt das dann hier, wenn die Glocke geht und dann fange ich auch an. und alle mümmeln auch so brav und still vor sich hin. Also wird es sich komisch anfühlen, wenn ich das nicht mache. Aber zu Hause tue ich das nicht. Warum nicht? Wenn Helga und ich nun nach so vielen Jahren praktizieren und unserem Lebensstil nachgehen, irgendwo auf der Welt sind und in welchem Hotel auch immer, wenn ich esse, esse ich. Bringe ich mich zum Essen und bin dabei. Und in dem Moment entsteht etwas wie Bewusstheit. In einer ganz einfachen Form. Ja, ich weiß, jetzt bin ich bewusst. Jetzt bin ich da. Jetzt tue ich das. Manchmal kriegen die Leute das hin, indem sie sagen, jetzt bin ich ganz bei der Sache. Dahinter steht aber eben, da habe ich jetzt Freude dran. Das interessiert mich. Das heißt, ich werde von einem ganz anderen Motivation getragen. Das meine ich nicht. Das kann man zwar machen, aber es ist nicht das, was ich sage. Ich sage es, dieses, das, was ich jetzt tue, auch wenn ich nicht unbedingt motiviert bin, jetzt bin ich dabei. Ob ich dann nun in der Imbissbude stehe oder im großen Hotel oder zu Hause in der Küche oder wo ich auch gerade bin und gehe, im Wald oder auf dem Bahnhof, jetzt tue ich das. Sicherlich weiß jeder, dass der Dalai Lama ein hochbeschäftigter Mann ist und wird in der Gegend herumgeflogen und hat Meetings in einer unglaublichen Form und mit seinen über 80 macht er das einfach, weil er immer wieder sich diesen Raum gibt, solange wie er in dieser Welt unterwegs ist und mindestens seit seinem 6. Lebensjahr ist er im Training, steht er jeden Morgen um 3:30 auf und macht erstmal seine 2 Stunden zu seiner Tradition gehörende Praxis und geht grundsätzlich abends um 7 ins Bett. Ganz egal, wo er ist auf der Welt und ganz egal, was für ein Meeting da ihn fragt und ganz egal, welcher politische Führer vor ihm sitzt, er sagt, danke, das war's für heute. Und der Dalai Lama, wenn er isst, isst er immer. Ob er nun in weiß was, wie viel Sterne-Hotel sitzt, oder in welchem Meeting auch immer, und die heißen ja auch immer Geschäftsbesprechungen heute, der Dalai Lama sagt dann und isst schweigend. Und was um ihn herum ist, interessiert ihn nicht. Kann ihn nicht interessieren. Uns interessiert es. Wir hängen uns dann da rein, sind aber interessiert an dem und ich weiß was nicht alles. Und dann sind wir auch noch aufgeregt, da hinten wird geklappert und da ist Musik und da sollten bla 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 bla. Alles nicht notwendig. Wie ich esse, esse ich. Schluss. Und ihr merkt schon, was für eine Motivation dahinter steht, die uns trägt. Die Motivation, die Intention heißt, ich möchte bewusst sein. Ich möchte mein Bewusstsein so aktivieren, dass ich nicht einfach immer nur in der Gegend herumgeschmissen werde. Und alles, was um mich herum ist, bewegt mich. Ich bin, Thay hat es mal so genannt, so schön, wie ein Treibholz. Kennt ihr so ein Stück Holz nach einem zerbrochenen Schiff, das auf dem Meer herumgeschmissen wird, so sind wir meistens. Sind ständig an dem scheinbar interessiert, was völlig uninteressant ist. Jetzt im Moment esse ich. Jetzt im Moment gehe ich. Früher gab es in den ersten Zeiten, als es noch nicht diese ganzen Smartphones und alles das gab, gab es aber schon auf den Arbeitsplätzen und den Bauplätzen Verbindungssysteme. Und das erste Verbindungssystem, jeder hatte so ein Ding da in der Hand, ja, wurde gesendet auf Sichtweise. Und die Dinger hießen Walkie-Talkie. Die ersten amerikanischen Formen, Walkie-Talkie. Und Thay hat immer gesagt, wenn ihr im Wald geht, no Walkie-Talkie. Und ihr könnt das sehen, wenn hier Leute hier vorbeikommen, im Nordic Walking. Die machen nicht Nordic Walking, die unterhalten sich. No. No walkie-talkie. Und es kann durchaus sein, dass du selbst mit einem gut Praktizierenden dann unterwegs bist und dann irgendwann sagst, hör mal du. Ich habe das mal mit jemandem gesagt, der war fürchterlich verärgert mit mir. Jetzt bin ich extra mit dir rausgegangen, um was Wichtiges zu besprechen. Ich sage, no, das können wir zu Hause im Büro machen oder an einem Platz. Aber hier heißt no walkie-talkie. Das war der Grund dafür, dass wir uns dann, dass wir nicht mehr miteinander gearbeitet haben. Das heißt, alles das kann herausfordernd sein, wenn wir nicht davon überzeugt sind. Sonst nicht. Wenn die Motivation dahinter steht, ich möchte in meinem Leben, so weit wie es irgendwie möglich ist, dieses Bewusstsein, diese Klarheit aktivieren und erleben. Und dann kommt als nächstes wirklich ein Erleben. Ich bin da. Ich bin bewusst in diesem Leben. Das läuft nicht irgendwo an mir vorbei. Ich bin da. Ich bin präsent. Eine unglaubliche Erfahrung. Und es gibt nur wenige Menschen. Und wiederum dann zitiere ich den Dalai Lama und natürlich auch Thay. Es sind Menschen, die sind einfach präsent. Sind immer präsent. Und wir spüren das, wenn jemand präsent ist. Wenn er in dieser Präsenz vor uns sitzt und mit uns spricht. Er ist präsent. Wir merken das, der läuft nicht weg und ist schon dabei, hinten was zu formulieren, sondern ist einfach da. Und damit sage ich, es macht wenig Sinn, solche Trainings zu machen, das bewusste Zuhören, oder wie sich das heute alles nennt. Das brauchen wir alles nicht. Denn die Grundvoraussetzung ist, ich bin präsent. Und wenn ich dieses Erleben von Präsenzsein nicht täglich immer wieder kultiviere, muss ich in solchen speziellen Situationen mich nach vorne drücken. Und das geht ein paar Minuten und dann krache ich wieder zusammen, dann gehe ich wieder nach hinten weg. Dieses Präsentsein ist dieser ganz wichtige geistige nächste Schritt. Und Thay nennt das dann immer so, to establishing ourselves in the here now. Er meint damit und er lebt für sich damit, jetzt bin ich da. Und beschreibt auch all diese Situationen, mit anderen zu sprechen, mit anderen Menschen da zu sein, als aus diesem Geist dieses, ich bin da. Und bitte nicht unbedingt, ja, das heißt also jetzt bin ich da für dich, no, no. Ist auch schön, aber grundsätzlich bin ich erstmal da. Und es ist völlig uninteressant, für was ich da bin. Das ist sozusagen sekundär. Primär ist, ich habe ein inneres Erleben von ich bin da. Und dieses ich bin da ist jetzt der nächste Schritt. Ich brauche kein Objekt mehr, um mich zu populieren, um mich zu konzentrieren. Im ersten, also das erste war diesen Raum schaffen. Das zweite ist, den Geist auf ein Objekt zu bringen. Ja? Ich nenne das, habe es immer genannt, das Sich-Zentrieren in gewisser Weise. Und damit merken wir schon, wie leicht wir da rausgezogen werden. Beispiele habe ich eben genannt. Und das nächste ist also jetzt, dass ich das als die grundsätzliche Fähigkeit des Daseins erlebe. Damit brauche ich kein Objekt mehr. Oder kein spezielles Objekt. Jedes beliebige Objekt ist genügend, um zu sagen, ja, dafür bin ich da. Das heißt also, in diesem Punkt, das wäre also der dritte Schritt, gehe ich durch dieses Leben, ganz egal, wo ich bin und bin mit dem Leben. Ich bin präsent. Ob es nun auf dem Bahnhof ist oder beim Zahnarzt oder wo auch immer, ich bin präsent. Ich habe mich sozusagen von dem speziellen Objekt entkoppelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die heute meinen, diese Achtsamkeitspraxis und Spiritualität und so etwas, das wäre nun etwas, was das Leben verändert. Tut es nicht, wenn ich nicht in diese Erlebens komme. Wenn ich nicht dorthin komme, dass sie sagen, ich bin präsent, ich bin da. Und ich brauche also nicht diese ganzen Hilfen. Die habe ich vorher gehabt. Ja? Die brauche ich alle. So ist es nicht. Das ist so ähnlich, wie ein guter Sportler seine Seilchenübungen braucht. So. Ja, um die Oberschenkelmuskeln zu stärken und die Lebendigkeit zu stärken. Aber das wird er sicherlich nicht machen, wenn er auf dem Fußballplatz ist. Das geht uns auch so. Bitte missversteht das nicht, dass ich sage, okay, dann brauchen wir das alles nicht mehr. Das habe ich nicht gemeint, sondern es ist ein Prozess. Aber es kann uns sehr, sehr gut passieren, es wird uns sehr oft passieren, dass wir erstmal wieder runter müssen. Ich bin im Moment in einer Situation, die mich sehr tangiert. Und dann sehe ich zu, dass ich ein bisschen Raum schaffe. Thais Hinweis hieß früher 3 Atemzüge. Und es könnte durchaus sein, dass es auch mal eine halbe Stunde braucht für die 3 Atemzüge. Oder? Ja. Da muss ich wieder runter. Und dann muss ich gucken, dass ich mich wieder zentriere. Aber es kann auch sein, dass ich schon irgendwo nicht ganz so aus der Mitte geworfen bin und muss mich nur wieder mit einem Objekt, ich komme auf den Atem, wieder zentrieren. Wichtig. Und vielleicht gelingt es mir dann aufgrund dieser Zentrierung wieder einfach mal da zu sein. Ich hoffe, ich mache das deutlich, wenn ich diese verschiedenen Schritte aufzeige, ist das nicht so etwas, wo ich dann irgendwann eines Tages immer da hinten bin. Das stimmt nicht. Eine Freundin, die wir in Plum Village kennengelernt hatten und die uns dann, nachdem wir hier waren, mal besucht hatte, war also sehr erstaunt, dass wir abends uns hinsetzten zum Meditieren. Und sie meinte, Moment, das macht er doch nun schon so viele Jahre, das müsste doch mittlerweile können. Da ist der Fehler. Und es wird berichtet, dass der Buddha nach seiner Erleuchtung, was immer das sein mag, kommen wir vielleicht noch drauf, jeden Tag seine Meditation des Bewusstseins des Atems durchgeführt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, der, 2500 Jahre her. No. Der hatte eine Motivation, sonst hätte er es nicht gemacht. Wenn ich also so weit bin, dass ich einfach nur da sein kann, dann habe ich uns gesagt, besteht die Möglichkeit, dieses Bewusstsein kann sich nicht nur von dem Objekt entkoppeln, es wird auch entkoppeln, es ist bereits da, sondern jetzt entsteht diese gewaltige Leistung, weswegen wir das eigentlich überhaupt alles nur tun, dass wir nicht mehr nach vorne aus unserem biologischen Überlebensmodus heraus mit dem Objekt uns verbinden, es also sozusagen nicht mehr einordnen, nicht mehr werten, nicht mehr beurteilen. Das ist ein weiterer Schritt. Ich bin da und das funktioniert so lange, wie ich nicht richtig angetriggert werde. Ich habe also das Essen soweit in Ordnung gebracht, alle schweigen und dann geht das gut. Aber ob ich das noch in der Imbisstube hinkriege, ist eine andere Sache. Und deswegen ist der nächste Schritt und der entscheidende Schritt bei der ganzen Geschichte Bewusstsein. Kabat-Zinn hat alle Leute versucht, dorthin zu bringen, aber ob sie dorthin kommen, ist eben eine Frage des Prozesses. Mindfulness heißt, mit einem Objekt verbunden zu sein, es eines Objekts gegenwärtig zu sein oder mit einem Objekt verbunden zu sein, ohne es zu bewerten. Das heißt also, ich bewerte es nicht mehr deswegen, weil ich jetzt nicht mehr auf den Geist, so drücke ich das aus, des konditionierten Geistes zurückgreife. Das ist der entscheidende Punkt. Bewerten heißt immer, und das ist mein Ansatz, den ich versuche hier deutlich zu machen, bewerten heißt immer, ich gehe in einen bestimmten anderen Geisteszustand. Ich gehe in ein bestimmtes geistiges Konstrukt. Das muss ich nicht. Und deswegen ist diese Stelle hier in unserer Praxis von mir so dargestellt, die wichtigste Stelle, weswegen wir das überhaupt machen. Und das ist genau die Stelle, an der Thay auch immer wieder ansetzt. In dem Moment bin ich raus aus dem konditionierten Bewusstsein. Das heißt, ich greife nicht mehr auf das konditionierte Bewusstsein zurück. Es bleibt noch da. Aber ich habe jetzt die erste große Freiheit eines Menschen, nicht reagieren zu müssen. Nur an der Stelle werden wir Mensch. An der Stelle sind wir unterschiedlich zum Tier. Wir sind raus aus dem Reizreaktionssystem. Und wenn es nur für diesen Schnipser ist, dann sind wir wieder weg. Aber wir haben wenigstens mitgekriegt, da gibt es etwas, was offensichtlich aufklappen lässt, dieser Geisteszustand und jener Geisteszustand. Und es ist mir so wichtig, euch das deutlich zu machen, dass es darum geht, an der Stelle weiterzumachen. Und das haben wir jetzt die letzten Tage nochmal gemacht. Und ich habe uns deutlich gemacht, es geht jetzt nicht darum, nach irgendwelchen Listen zu gehen und zu sagen, okay, dieses geistige Konstrukt, das mit dem biologischen Überlebensmodus verbunden ist, drückt sich immer durch alle diese Verhaltensmuster aus. Und ganz offensichtlich, wenn ich da nicht so drin bin, habe ich andere Verhaltensmuster. Und das Ganze nennt sich eben klassischerweise seit Moseszeiten Ethik. Und ich habe immer wieder gesagt und sage immer wieder, das kann so nicht gehen. Es ist eine Vorstellungswelt. Wir agieren aber aus einem geistigen Konstrukt. Wir reagieren und agieren aus einer geistigen Welt heraus. Das ist entscheidend. Und ich muss also eine Methode finden, eine Erfahrung finden, dass ich merke, jetzt bin ich in einem Schiffe ich sozusagen rüber, bewege ich mich herüber in dieses geistige Konstrukt, das ich gut kenne, das ich regelrecht in dem Moment fühle, angespannt, Ablehnung, Gier, was auch immer. Das spüre ich richtig. Und dieses Spüren hat der Buddha Dukkha genannt. Das ist dieses sich leicht ein bisschen verkrampfen. Und wenn es nicht ganz viel ist, dann gehen hier oben irgendetwas. Ja. Also irgendwas an unserem Wesen kriegt mit, dass dahinter irgendetwas steht, das heißt, no, das will ich haben oder wie schlimm. Irgendeiner von diesen fernen Gedanken, der gehört zu dieser geistigen Welt. Und ich brauche nichts anderes machen, als das zu erleben. Und das geht. Und das geht deswegen, weil wir bewusst sind. Wenn wir nicht bewusst sind, geht es nicht. Wenn wir nicht da sind für diesen Prozess, für dieses Erleben, haben wir im schlimmsten Falle nötig, so ein Zettelchen mit rumzutragen und sagen, Moment, um was geht es jetzt eigentlich? Bewusstheit. Und deswegen ist mir dieser ganze Prozess so wichtig, muss dorthin führen, sonst ist das völlig illusionär, dass ich an der Stelle mitbekomme, in welchen Geisteszustand ich jetzt wegrutsche, denn aus dem Geisteszustand heraus agiere ich mit der Welt, mit anderen Menschen, mit der Menschenwelt, mit der Welt überhaupt und auch mit mir selbst. Denn da wollen wir hin. Nur bewusst zu sein, ist für die meisten etwas, das nach außen geht. Nun weiß ich, dass es einfach wieder schmeckt. Ich habe da auf den Slow Food habe ich hingewiesen. Ja, der blaue Himmel und ich weiß was nicht, alles, was da gelobt wird. Nun sieht man endlich die kleinen Blümchen, die man vorher nicht gesehen hat und bla bla bla. Das ist alles wohl. Aber das ist ein Side-Nebeneffekt der Bewusstheit, der mich überhaupt nicht interessiert. Der kommt automatisch. Aber ich übe nicht Bewusstheit, nur damit das Essen besser schmeckt. Das ist eine traurige Angelegenheit. Bitte macht das nicht. Dass es dann besser geht, dass man anders durch den Wald geht und ich weiß was nicht, alles ist ja gut und wohl. Aber das ist das Ergebnis von Bewusstheit. Ich gehe anders durch und also ist die Welt anders da. Ich bin da für die Welt. Aber ich quäle mich nicht dorthin, für die Welt da zu sein, damit das Essen besser schmeckt oder was auch immer. Ich hoffe, ich mache das deutlich. Was wir machen müssen und weswegen wir das alles überhaupt machen, ist das Bewusstsein als zentrale Erlebenseinheit so zu erleben, dass ich bewusst bin, wenn ich jetzt nach innen gezogen zu mir selbst hin merke, jetzt komme ich in den Geisteszustand und jetzt komme ich in den Geisteszustand. Das ist entscheidend. Das heißt also, wir schalten von der Bewusstheit nach außen, das wird meistens heute gemacht, auf die Bewusstheit nach innen. Und deswegen legen wir so viel Wert darauf, auf den Körper, Körperbewusstheit, Körperübungen, Yoga Nidra und ähnliches mehr. Denn nur mit dem Körper fühlen wir. Der Geist hat keine Gefühle. Das Gehirn hat keine Gefühle. Das tut noch nicht mal weh. Es hat keine Nerven, die das weh tut. Das, was wir fühlen, ist immer eine Meldung des Gehirns zum Körper. Menschen, die keinen Zugang zu ihrem Körper haben, sind, wie man so schön sagt, gefühllos. Menschen, die eine hohe Sensibilität haben, spüren auch die kleinsten Veränderungen. Das Kleinste, die Schultern hochziehen, das Kleinste sich verkrampfen im Magen, das Kleinste irgendwo im Rücken, wo auch immer. Der Geist jetzt greift auf bestimmte Zentren im Körper zurück, um sich auszudrücken. Diejenigen, die sich damit sehr, sehr viel auseinandergesetzt haben und hauptsächlich auseinandergesetzt haben, waren die Yoga-Leute oder sind die Yoga-Leute. Und da sind dann diese Zentren entstanden, die Chakrensysteme. Das ist keine Esoterik, das ist eine Beobachtung, wenn ich aus dem bestimmten Bereich des Geistes herauskomme, bewegt sich das, aktiviere ich diesen Bereich im Körper. Ganz simpel. Ja. Wir haben das im Westen nie gehabt und es wird einfach immer nur als Esoterik des Ostens dargestellt. Meinetwegen, man muss nicht auf die Chakren achten, aber man muss lernen, auf den Körper zu achten. Ihr bekommt mit, wie ihr euch fühlt. Und nur, weil ihr mit dem Körper in Verbindung seid. Und entscheidend ist dieses Gefühl. Ich fühle, wenn ich mich zufrieden fühle. Und ich fühle, wenn ich mich unzufrieden fühle. Ihr mögt es mir jetzt nicht glauben, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Es geht gar nicht anders. Das körperliche Gefühl zufrieden merke ich und dann erst formuliere ich es in etwas, dass ich sage, jetzt bin ich zufrieden. Alle Neurophysiologen, vor allem die moderneren, Damasio und so, sagen, nur so rum geht das. Irgendetwas im Geist ist passiert, ich bin zufrieden, warum auch immer. Das drückt sich aus in einer Zufriedenheit. Und die, wenn ich genügend Sensibilität habe, kann ich jetzt formulieren. Kommt das mit? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das so geht? Ja? Ja. Ich bin nicht einfach zufrieden. Es ist ein Erleben. Und jetzt muss ich nicht großartig und weiter ausführen. Wir fühlen uns unzufrieden. Wir sagen dann, ich bin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir westlichen Menschen haben keinerlei Ausbildung für dieses ganze System. Und wir stellen uns also immer vor, da ist der Körper und der Geist. Wir haben dieses dualistische Denken. Wir versuchen das hier so gut, wie wir es überhaupt können, irgendwie aufzulösen. Wir haben im Juni so ein entsprechendes Retreat. Körper und Geist in Einklang bringen. Aus diesem Grund. Ja. Wir bringen es in Einklang, es ist im Einklang, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Wenn ich also, wie man so schön sagt, ärgerlich bin, so wie ich das ausdrücke, ist das völlig falsch. Es gibt also nicht irgendjemand, der nicht ärgerlich ist, und der jetzt sagt, aha, ich bin ärgerlich. Das ist also eine Schizophrenie. Eigentlich gehört zum Psychiater. Wenn ich ärgerlich bin, ist dieses ganze System in einem Zustand, angefangen vom Adrenalin und ich weiß nicht, was da alles dann zusammenspielt, ein emotional gesteuerter, ein nervlich gesteuerter, ein geistig gesteuerter, ein körperlich gesteuertes Gesamtsystem, das jetzt in einen Zustand kommt. Wenn ich den richtig interpretiere, und die meisten von uns haben das als Kinder gelernt, wenn wir da so stehen, so sind, mit so einem Kopf und die Fäuste und so weiter, dann hören wir, haha, du bist ärgerlich. Das lernen wir. Wir lernen das Wort ärgerlich, weil ganz offensichtlich dieses ganze System in einem Zustand ist, von dem alle in dieser Sprache gelernt haben, dann ist er ärgerlich. Ja? Das haben wir, wissen wir vorher nicht. Wir wissen also nur, wir haben nur das Erleben eines bestimmten Gesamtzustandes. Und erst dann kommt die sprachliche Bewertung oder der Sprachausdruck dazu, ja, dass ich dir dann sage, ich bin ärgerlich. Und dann sagst du, das sehe ich schon eine ganze Zeit. Ja? Ja, wieso kannst du das denn sehen? Bemühe mich doch. So, jetzt kannst du ja machen. Aber du bist es nun mal. Verstehen wir das? Wir sind. Da gibt es nicht irgendetwas, das sagen kann, okay, ich bin das nicht. Ich bin es. So weit kann ich im Moment nur gehen, indem ich sage, bitte versteht, wir sind ein System. Und der wesentlichste Aspekt dieses Systems, das System zu fühlen und von dort aus in die verschiedenen Elemente reinzugehen. Ja? Und wir gehen dann in diesem Falle in das Element herein, wie ist der Geist, der den Zustand erzeugt hat, den ich jetzt gefühlsmäßig ausdrücke. Wenn ich also zum Beispiel einen Verlust habe, menschlich, sozial, was auch immer, einen Verlust habe, ist es völlig normal, menschlich, biologisch angelegt, dass ich diesen Verlust erlebe. Und der Ausdruck dafür heißt Trauer. Ein gewisses Verlusterleben. Aber dieses Verlusterleben, Trauer, wird jetzt dem Körper mitgeteilt. Von mir aus weiß ich es nicht. Nur dadurch, dass ich ein bestimmtes Empfinden habe, von gedrückt sein, von traurig sein, kann ich sagen, aha, ganz offensichtlich ist in meinem Geist ein Verlustempfinden entstanden. Ist das deutlicher? Andersrum geht es nicht. Ich beginne also immer mit dem Geist, der mit der Welt in Verbindung ist, einen bestimmten Schluss daraus zieht, dann ein Gefühl erzeugt und vom Körper her können wir dann wieder rückwärts sagen, aha, offensichtlich komme ich mit dieser Situation nicht damit zurecht, sondern ich erlebe einen Verlust. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ja? Vielleicht unbekannt, aber es ist so. Vielleicht müssen wir dann nochmal ein extra Retreat drüber machen. Wie arbeitet der Geist mit dem Körper zusammen? Aber wir machen es ja in dem. Körper und Geist miteinander in Verbindung bringen. So, und jetzt bin ich also an der Stelle, dass ich sage, da müssen wir hin. Denn unsere Hauptaufgabe als Mensch, so wie wir hier in dieser Welt sind, ist herauszufinden, wie gehe ich mit dem Sein, mit der Welt, mit anderen Menschen um. Und unser Bemühen, unsere Hoffnung, unsere Träume sind, dass wir so mit der Welt und mit anderen Menschen umgehen, dass Frieden, Harmonie, Verständnis und Ähnliches entsteht. Und das alles beginnt damit, dass ich genügend Bewusstsein habe, dass ich mitkriege, aufgrund meines Bewusstseins, wie ich eigentlich mit dieser Welt umgehe. Und das kriege ich ganz einfach dadurch mit, dass ich merke, mein Umgang besteht aus Ablehnung und Angst und Ärger. Und ich möchte aber dorthin in Verstehen, verständnisvoll und Ähnliches mehr. Wenn ich das deutlich genug habe, und das habe ich als Mensch, beginne ich mich dorthin zu bewegen oder nach Möglichkeiten, auch nach geistigen Einstellungen, suche, dass ich dorthin komme. Und die eigentliche Bewegungsform ist dieses Erleben von, das ist nicht gut. Und es gibt eine andere Form in der Welt zu sein und deswegen bin ich unterwegs, um das zu lernen. Wir lernen also die ganze Bewusstheit, diesen ganzen Weg gehen wir, um zu lernen, Mensch zu sein. Mensch in seiner besten Form, mit der Welt, mit anderen Menschen in Harmonie, in Verständnis und Ähnlichem umzugehen. Okay? Jetzt gibt es heute ist es ein bisschen knapp. Jetzt gibt es eben die eine Vorstellung, die eben aus vor allen Dingen vom Buddhismus herkommt, dass der Buddha gesagt hat, also ich bin da raus. Also ich habe einen Geist gefunden, der hat keine Gier und keinen Hass und keinen. Ich bin also sozusagen neutral. Das nennt sich dann Nirvana oder befreit oder erleuchtet oder wie auch immer. Das mag ja alles gut und wohl sein, hilft uns aber gar nichts. Denn es ist ja so verrückt, nicht? Menschen gehen auf diesem Weg nicht, um bewusst zu sein und nicht, um herauszufinden, wie sie sich verhalten, sondern um erleuchtet zu werden. Und wenn Sie mal genau nachgucken, wollen Sie ja nichts anderes, als eben aus diesem ganzen emotionalen Bewusstseinsschlamassel rauszukommen, um eben in einer anderen Form sich zu verhalten. Okay? Ist das richtig? So. Und jetzt ist also mein Vorschlag, und der Vorschlag ist genauso alt wie Methusalem, wie man so schön sagt, dass ich ja auch mal nachgucken kann, gibt es nicht jetzt schon, obwohl ich nicht erleuchtet bin? Das muss man sich mal vorstellen. Also ganz klar, ich bin nicht erleuchtet, ja? Also keine Hoffnung aufkommen lassen, dass jetzt irgendwas Erleuchtetes kommt. Ich bin auch nicht befreit und ich weiß was nicht. Ich hatte keine Erleuchtungserlebnisse oder Ähnliches mehr. Nur ich habe so ein ganz klein bisschen verstanden und übe das auch ab und zu, mich in einer Form zu verhalten, die nicht aus dem Geist der Unbewusstheit, des Ärgers, der Gier und der Konfusion kommt. Ich habe also durchaus einen Zugang zu einer Verhaltensweise, es ist mir bekannt, es ist mir sogar bekannt, wie sich dieser Geist in gewisser Weise anfühlt, ehe er leuchtet. Also ich biete euch jetzt sozusagen die kleine Version an. Ja? Okay? Ja? Aber es ist die einzige Form, die uns zunächst zur Verfügung steht. Interessanterweise hat der Buddha das selbst gemacht. Ja? So. Ich habe uns ja gestern schon gesagt, es gibt durchaus schon diese Liste der heilsamen Geistesfaktoren. Das ist ein großes Hilfsmittel. Dass ich mich also immer wieder daran erinnere, Moment, du wolltest doch das machen. Du wolltest doch so denken. Und jedes Mal, wenn ich das dann lese, auch interessant steht hier, geschult von Bewusstsein. Also, so, theravadischer Buddhismus. Okay. Dann bringe ich mich bereits rüber, ohne jetzt diesen Weg zu gehen, den ich eben beschrieben habe. Ich sehe gleich zu, ohne auch überhaupt zu wissen, in welchem Geisteszustand bis ich bringe mich sozusagen in das Verhalten rein. Das ist eine andere Vorgehensweise. Und damit erlebe ich jetzt nicht mehr die unheilsamen Geistesfaktoren. Der Buddha hat selbst seinen Geisteszustand oder diese, wie sich das anfühlt, wenn er nicht mehr wertet oder sich anders verhält, beschrieben mit, sein Geist, also diese ganze geistige Struktur, hat Verbindung mit dem Leben. Und diese Verbindung ist flexibel, biegsam, geschmeidig. Das heißt, etwas kommt auf mich zu. Und ich gehe jetzt also nicht rigide darauf zurück und greife in meine Toolbox, sondern ich bleibe stehen, das hatten wir ja. Und jetzt gehe ich auf die Situation zu, nicht weil ich erleuchtet bin, sondern weil ich einen Geist habe, der flexibel ist, der wach ist, der auch mal schauen kann. Ja? Also ein schmiegsamer, geschmeidiger, flexibler Geisteszustand. Das kriegen wir hin, oder? Jetzt wissen wir, wie das geht. Wir kriegen ganz genau mit, jetzt hänge ich fest, jetzt bin ich im Behaupten, jetzt bin ich hart und jetzt lese ich hier, Moment. Du kannst aber auch, ohne den ganzen spirituellen Kram, ja, kannst du dich direkt mit der Art und Weise deines Geistes verbinden und sagen, Moment mal, bin ich jetzt schmiegsam, kann ich auf das alles mit einer gewissen Kreativität zugehen oder ähnliches mehr. Ja? Der andere Begriff heißt zentriert und stabil. Das haben wir ja vorher schon geübt. Wenn etwas auf mich zukommt, werde ich nicht gleich rausgeworfen in Verhaltensweisen, sondern ich bleibe erstmal stehen, um eben dann schmiegsam und flexibel zu sein. Ja? Der nächste Ausdruck heißt not fluttering, also flatterhaft, sagen wir, glaube ich, auch, ja, sowas. Also unruhig, so hin und her, man könnte es mal so versuchen, das widerspricht dieser Stabilität und der Zentriertheit. Und das letzte heißt, frei von Tendenzen, von geistigen Einstellungen, von Behauptungen, von Glaubenssystemen, da wird es schon schwieriger, ja. Aber wenn ich die anderen drei Geisteszustände, die kann man bei der Beschreibung von Buddha selbst finden, flexibel, zentriert, stabil und eben da auch drin bleiben und schon merken, ob man rausgeworfen wird, also not fluttering, also nicht unruhig, zweifelhaft oder ähnliches mehr, ja, hat man schon eine ganze Menge erreicht, wirklich. Eine ähnliche Zusammenfassung oder Beschreibung, wie wir uns verhalten sollten oder können, Damit beginnt interessanterweise eine am meisten rezitierten und am meisten missverstandenen Sutra, nämlich die Sutra über die allumfassende Liebe. Mögen alle Wesen. Okay, und dahinten steht aber, wer das übt, wer das machen möchte, mögen alle Wesen, sollte aufrichtig und bescheiden sein, fähig zu liebevollem Sprechen. Er oder sie wird wissen, wie man einfach und glücklich leben kann, mit ruhigen Sinnen, ohne Habsucht und unbeeinflusst von der Mehrheit. Na bitte, da haben wir was zum Üben, oder? Und ich warne immer so davor, da in irgendwelche übertriebenen Fähigkeiten reinzulaufen, die nirgendwo stehen. Wenn ich das möchte, wenn ich das wirklich möchte, wenn ich wirklich mit Mitgefühl und Verständnis und ähnlichen Dingen mit den anderen Menschen sein, muss ich das erst beherrschen. Das steht da. Und dann ergibt sich der Rest von selbst. Das, was dann kommt, mögen alle Wesen, ist jetzt nicht irgendetwas, wozu ich mich anstrengen muss. Das ist nicht etwas, was ich üben muss, wo ich also jahrelang sitze und jeden Abend mir das vorhalte, sondern es kommt sozusagen aus mir, aus meinem Wesen, aus meinem Geist automatisch heraus. Okay? Und ich schließe heute ab mit einem ganz wunderschönen Ansatz, auf den ich sehr oft eingehe. Der kommt aus dem Jüdischen. Juden haben eine sehr tiefe Spiritualität, eine sehr tiefe Religion, das muss man wirklich sagen. Wir haben ja viel Kontakt mit den Juden, die auch hier hinkommen, die jüdische Gruppe. Es ist berührend. So, und an irgendeinem geschichtlichen Punkt wurden die Juden ja doch sehr deutlich aufgefordert, Deutschland zu verlassen, wenn sie noch leben wollen. Und viele davon sind nach Amerika ausgewandert, geflohen. Und viele davon sind in New York gelandet. Also New York war damals quasi eine jüdische Außenstation. Es gab sogar eine jüdische Zeitung. Und auf den Straßen hörte man mehr Jüdisches als Amerikanisches. Und ich finde es immer wieder faszinierend, die wesentlichen Wissenschaftler auch heute in Amerika sind Juden. So. Und viele dieser Juden kamen eben aus Deutschland und die sprachen Jiddisch. Jiddisch ist eine Verbindung aus Hebräisch und Deutsch. Ja. Tofte, zum Beispiel, wenn wir in Berliner sagen, Tofte, ja. Und Tof ist gut auf Hebräisch. Okay. Und der Ausdruck, ganz viel Deutsch, ganz viele Worte, die wir gebrauchen, sind aus dem Jiddischen. Und wenn in Amerika jemand aus dieser Bevölkerungsgruppe etwas über einen anderen Menschen ausdrücken wollte, etwas Gutes, sagte er, he or she is a Mensch. Davon rede ich heute. He or she is a Mensch. Die haben das also aus dem Deutschen rausgenommen und in ihre Sprache reingebracht, das Jiddische ins Amerikanische reingebracht. Und man hört und liest es also immer wieder, he or she is a Mensch. Ich habe es dann versucht, hier mit den Juden, also den Israelis, als sie hier waren, alle Älteren kannten das, die Jungen können es nicht mehr, weil sie nicht mehr Jiddisch sprechen, sondern nur noch Hebräisch. Und dann kennen sie diesen Ausdruck nicht. Aber wir wissen, was damit jetzt ist. Ein Mensch ist a considerate of others. Er sieht die anderen Menschen, er ist respektvoll. Sie sind für ihn wichtig. Ein Mensch tut das Richtige. Also er ist wahr. Er gibt nicht vor. Er macht keine Show. Er ist authentisch. He knows the consequences. Das habe ich gestern mal gesagt. Du bist dir völlig darüber im Klaren, wenn ich das tue, ist das das Ergebnis. Ja? Ihr merkt bereits schon, da ist irgendwo ein Geist der Bewusstheit, der Klarheit im Hintergrund. Das kommt aus ihrer Religion dann raus. Ja. Treats everyone with respect, hatte ich eben. Ja. Ich lasse nicht, ich sage nicht, hey, oder sowas. Ja, so, blöder Hund oder so. Das gibt es alles nicht in der Sprache. Du bist ein Mensch, wie ich ein Mensch bin. Und wir beide begegnen uns als Menschen. Wenn man das jetzt zusammenfasst, diese Qualitäten könnte ich jetzt sagen, sind das eigentlich Dinge, die uns alle tief berühren. So möchten wir sein. Und ihr hört mich seit Tagen sagen, so möchte ich sein, so möchtet ihr sein. Wir merken, wenn wir davon abweichen. Und infolgedessen müssen wir jetzt, und das werde ich noch ein bisschen mehr zusammenstellen, noch deutlicher merken, so möchte ich sein. Und oft genug ist es wichtig, dass ich das erstmal in Worte fasse, um dann von innen her zu fühlen, wenn ich so bin, das fühlt sich gut an. Oder wenn jemand anders so ist, ist das, so möchte ich sein. So möchte ich als Mensch sein. So sind wir Menschen. Freundlichkeit, Ehrlichkeit, vertrauenswürdig, Respekt, Wohlfühlen, Wohlwollen, Mitgefühl. Ihr könnt das für euch selbst, für euch sammeln. Eigenschaften, die euch ansprechen bei anderen. Und dazu muss man nicht unbedingt den Dalai Lama und Titan Han nehmen. Thay hat selbst mal gesagt, der Nachbar könnte es auch haben. Der Großvater könnte es haben. Im schlimmsten Falle sogar der Partner. Nicht alle davon. Aber so ein oder zwei sagt man, jo. Und es hat wenig Sinn, und das ist das, was ich euch heute ganz wesentlich sage. Wir müssen jetzt nicht perfekt werden. Es kann gut sein, dass wir auch in unserem Bemühen, bewusst zu sein, meistens in den unteren Ebenen der Übung stecken bleiben. Gut genug. Hauptsache, wir üben. Und ganz sicherlich müssen wir jetzt nicht alle diese Eigenschaften, die menschlichen Eigenschaften sammeln und dann hier abends immer abchecken. Und da bleibt nicht viel übrig. No. Es ist völlig ausreichend zu sagen, das spricht mich besonders an. Oder aber auch, da habe ich, wie sagt man heute, in der Baustelle, ne? Sagt man da so. Da müsste ich mal dran gehen. Aber was wir brauchen, ist so ein Gesamtbild. So etwas, Und das ist keine Romantik. Das ist das, was wir vom innersten Wesen her sind. Wenn wir das hören, sagen wir, ja. Wenn wir uns so fühlen, sagen wir, ja. Und von mir aus geht das alles nur in einem ganz klaren, einfachen Bewusstwerden bis hin zu dem Bewusstwerden, so möchte ich nicht sein und so fühlt sich nicht das nicht gut an. Und damit bleibt die andere Seite übrig. Versuchen wir es mal. Ja?